einigen Jahren gilt der 1. September als Antikriegstag und so gedachten vor circa 2 Wochen bundesweit Gruppen des 1. September 1939 des Beginns des Zweiten Weltkriegs durch die deutsche Wehrmacht. Der 1. September 1939 steht jedoch nicht nur für den Angriff Nazi-Deutschlands auf Polen, sondern ist auch der Beginn eines sogenannten Euthanasie-Programms, bei dem mehr als 70.000 Menschen, Behinderte, Kranke, vergast wurden. Am 1. September 1939 unterzeichnete Hitler einen Erlass, der ausgesuchten Ärztinnen bevollmächtigte, geistig und körperlich Behinderte zu ermorden. Diese Menschen galten als unnütze Esser und sollten von ihrem schweren Leiden erlöst werden, so die Propaganda der Faschisten. Ideologisch ging es den Faschisten um Rassenhygiene und die sogenannte Aufartung der weißen Rasse. Schwache und kranke Menschen galten als undeutsch und sind somit unerwünscht. Das sogenannte Euthanasie-Programm wurde Aktion T4 genannt und erfasste als ersten Schritt alle Heil- und Pflegeanstalten in Deutschland. Auch die Kreispflegeanstalt in Freiburg in der Escholtstraße 90 war von der T4-Aktion betroffen. Bereits im Frühjahr 1939 begannen die konkreten Planungen der T4-Aktion, zunächst mit Überlegungen zur sogenannten Kindereuthanasie. Nach außen hin trat die T4-Zentrale in Berlin in Form von 3 Tarnorganisationen auf. Erstens die Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten. Sie war vor allem für die Erfassung der Mordopfer mit Hilfe von Meldebögen zuständig. Die 2. Tarnorganisation war für die Transporte der Kranken verantwortlich. Sie hieß Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft, kurz GKRAT. Die GKRAT besaß einen Busfuhrpark und holte Menschen aus den Pflegeanstalten ab und brachte sie zu den Tötungsanstalten, wo sie dann vergast wurden. Die 3. Tarnorganisation war die gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege. Sie ist zuständig für die Finanzierung des Euthanasieprogramms, Besoldung des T4-Personals, Gebäude, Beschaffungswesen, Verwertung von Schmuck und Zahngold der Toten. Im Herbst 1939 mussten alle Heil- und Pflegeanstalten sowie Psychiatrien in Deutschland Meldebögen über ihre Pfleglinge ausfüllen. In diesen Meldebögen wurde sehr ausführlich gefragt über die Arbeitsfähigkeit, das Krankheitsbild sowie über Besuche, die die Patientinnen erhalten. In Freiburg wurde die Beantwortung der Meldebögen zunächst verzögert und erst nach mehrfacher Aufforderung in der ersten Jahreshälfte 1940 erledigt. Im August 1940 erfolgte dann der erste Abtransport von Bewohnerinnen der Kreispflegeanstalt Freiburg. Sie wurden in Grafeneck bei Marbach, ganz in der Nähe von Reutlingen, durch Vergasung ermordet. Die Menschen wurden von den Bussen der GKRAT abgeholt und nach Grafeneck gebracht. Die Busse waren grau gestrichen und hatten weiß getünchte Fenster, sodass niemand hinein- oder hinaussehen konnte. Die ehemalige Pflegerin der Kreispflegeanstalt, Maria Schweikert, schilderte 1948 den ersten Abtransport von Pfleglingen aus Freiburg folgendermaßen. Am 9. August 1940 ging von der Kreispflegeanstalt der erste Transport mit 75 Pfleglingen weg. Welchem Zweck diese Verlegung dienen sollte, war ebenfalls niemandem bekannt. Einige Tage zuvor war eine Liste mit den 75 Namen mit der Aufforderung zugeschickt worden, diese Patienten für eine Verlegung zu dem angegebenen Tag fertig zu machen. Wohin die Patienten verlegt werden sollten, wusste niemand. Der Abtransport ging ruhig vonstatten. Es kamen zum Abholen der Pfleglinge 4 oder 5 große Postomnibusse. Die Fenster waren weiß gestrichen. Bei dem ersten Transport waren auch solche dabei, die geistig gesund oder doch annähernd gesund waren. Auch mir ist aufgefallen, dass das männliche und weibliche Begleitpersonal mit den Patienten ziemlich grob umging. Einige Tage nach Abgang dieses ersten Transportes hat Direktor Späth mir antelefoniert und mir bestürzt mitgeteilt, er hätte mehrere Todesanzeigen von Patienten des ersten Transportes erhalten. Doch Direktor Späth erklärte sofort, er halte es für unmöglich, dass diese gestorben seien. Die Todesnachrichten kamen von Grafeneck. Direktor Späth und auch das übrige sonstige Personal waren bald davon überzeugt, dass die Leute nicht eines natürlichen Todes gestorben sein konnten. Obwohl das Personal und der Anstaltsdirektor also von unnatürlichem Tod ausging, waren noch 2 weitere Abtransporte aus der Kreispflegeanstalt möglich. Frau Schweigert berichtet weiter. Schon ehe der 2. Transport wegging, hatte Direktor Späth mit mir wiederholt darüber gesprochen, ob man gegen den Abtransport etwas machen könne. Direktor Späth und ich selbst sahen aber keine Möglichkeit zu einem Ausweg. Den 2. Abtransport schildert Maria Schweigert als furchtbar, denn die Patientinnen mussten gewaltsam in die Busse geschafft werden. Über die Grauenhaftigkeit dieser Szene brauche ich nur das zu sagen, dass sich die einzelnen Patienten in ihrer Verzweiflung an mich klammerten, sodass sie mir förmlich vom Leibe gerissen werden mussten, wobei auch meine Kleider zerrissen. Eine ältere Patientin klammerte sich in ihrer Todesangst schreiend an die Dachsparren auf dem Speicher und musste von 5 Leuten runtergeholt und in den Wagen gebracht werden. So oder so ähnlich schildern viele Pflegerinnen die Reaktion der Betroffenen. Sie springen unruhig zu den Fenstern, um zu sehen, ob die ihnen bekannten Busse kommen. Sie schreiben an ihre Angehörigen Bittbriefe, nach Hause kommen zu dürfen. Sie rennen beim Abtransport um ihr Leben, versuchen sich zu verstecken. Sie weinen, schreien, betteln, dass sie bleiben dürfen. Eine Frau ruft beim Abtransport laut, wir sterben, ja, aber Hitler, den holt der Teufel. Die Mörder haben immer wieder versucht, ihre Opfer als abgestumpft darzustellen. Sie hätten gar nicht wahrnehmen können, was mit ihnen passiert. Die hier geschilderten Reaktionen beweisen das Gegenteil. Obwohl die T4-Aktion als geheime Reichssache eingestuft wurde, musste die Freiburger Bevölkerung, aber nicht nur sie, teilweise informiert gewesen sein. Das geht aus den weiteren Aussagen von Maria Schweigert aus dem Jahr 1948 hervor. Das Seltsame bei all dem war, dass unsere Pfleglinge von den sogenannten Euthanasie-Aktionen viel mehr wussten als wir selber. Sie erfuhren von diesen Dingen bei ihren Ausgängen in der Stadt und brachten uns dann diese Geschichten mit. Wir Schwestern sprachen dann bei Tisch darüber und hielten das für unsinnige Gerüchte, bis nach dem ersten Transport die ersten Todesnachrichten kamen. Wenn schon Anstaltsinsassen wussten, um was es ging, dann musste das Pflegepersonal erst recht Bescheid gewusst haben. Hatten sie doch mehr Informationen und kannten die Propaganda gegen Behinderte. Genauso unverständlich ist, warum die Schwestern den Angaben der Pfleglinge, so wie Frau Schweigert es geschildert hat, nicht ernst nahmen. Schließlich wurde in der 250 Kilometer entfernten Tötungsanstalt Grafeneck schon seit Februar 1940 gemordet. Die Rassenhygiene und die Aufartung der weißen Rasse waren nur der ideologische Teil des sogenannten Euthanasieprogramms. Die materielle Seite bestand in frei werdenden Lazaretträumen für durch den Krieg verletzte deutsche Soldaten sowie frei werdende Ärztinnen und Pflegepersonal. Das Schloss Grafeneck, von dem hier mehrfach die Rede war, liegt bei Marbach in der Nähe von Reutling auf einer Anhöhe, zu der nur zwei Zufahrten führen. Im Herbst 1939 werden in Grafeneck Gaskammern gebaut. Ein Jahr lang wurden dort Menschen aus Baden und Württemberg wie am Fließband vergast. Insgesamt waren es 10.000 Menschen. Im gesamten sogenannten Reich waren zeitweise 6 solcher Vergasungsanstalten in Betrieb. In Grafeneck spielten sich seit Anfang 1940 fast jeden Tag das gleiche Bild ab. Omnibusse mit Anstaltsinsassinnen fahren in einen von der Außenwelt völlig abgeschotteten Bereich. Hier können die Opfer noch so laut schreien, sich wehren, niemand hört sie. Die Angekommenen werden von dem Personal in Empfang genommen, ausgezogen, gemessen, gewogen und dann zu einer letzten medizinischen Pseudo-Untersuchung gebracht. Jeder angekommene Transport wird ohne Rücksicht auf die Tageszeit sofort untersucht und die zur Euthanasie bestimmten sofort vergast. Ein Arzt sagte 1948 aus, die gesamte Dauer des Tötungsvorgangs nach Schließung der Türen, des Vergasungsraumes und Öffnung des CO-Ventils betrug etwa 20 Minuten, wie ich mich heute zu erinnern glaube. Über den Tod ihrer Opfer hat das beteiligte Personal vor Gericht reihenweise ausgesagt, sie seien friedlich hinübergedämmert, sozusagen entschlafen. Dass dies nicht richtig ist, zeigt indirekt die Aussage einer Grafenegger Krankenpflegerin. Zitat: Ich war öfter in dem Gasraum, um denselben zu reinigen. Er war meistens beschmutzt mit Stuhl und Erbrochenen. Zitat Ende. Wer sich in seiner Todesangst vollscheißt, kann wohl kaum friedlich entschlafen sein. Wie bereits gesagt, liegt Grafeneck bei Marbach. Marbach ist in der BRD ein bekannter Ort. Besucherinnen aus dem ganzen Land finden sich dort ein. Aber weniger wegen der Folgen des Euthanasieprogramms in Grafeneck, sondern wegen des berühmten Pferdegestüts Marbach, das viele Turnierpreise errungen hat. Nach dem Tod eines der bekanntesten Hengste errichtete man 1965 am Rande der Weide eine Gedenktafel für den Gaul. Keine 3 Autominuten von Grafeneck entfernt. Für 10.000 Tote in Grafeneck brauchte man für eine Gedenktafel 25 weitere Jahre. Ein Tag nach der Einweihung der Gedenkstätte Grafeneck im November 1990 fand auch schon der erste Anschlag von Rechten auf die Gedenkstätte statt. Mit einem Hammer beschädigten sie einen Gedenkstein.